Liebe Geschwister, liebe Freunde, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen Gottesdienst feiern können, dass wir als evangelisch-methodistische Kirche heute wieder zu Gast sein dürfen und dass wir am Ende des Monats auch nochmal zusammen bei uns feiern können. Das ist ein ganz großes Geschenk. Wir denken sehr an euch in dieser Zeit der Vakanz, in dieser Zeit, in der ihr begleitet werdet durch Sibylle Tröndle. Das ist ein großes Geschenk Gottes. Und wir wünschen euch bei all den Schritten, die zu gehen sind, Gottes reichen Segen. Ihr seid in unseren Gebeten. Alle Veränderungen, alle Unsicherheiten, alle Suche, unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen, Neuorientierungen, all das können wir Gott in seine Hände legen. Er hat es in seiner Hand und wir dürfen darauf vertrauen, dass er einen Weg hat, auch wenn wir ihn noch nicht so gut sehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und es ist ganz klar, was auch passiert, der Geist Gottes ist da. Darauf können wir uns verlassen und darauf können wir vertrauen. Wir haben eben schon ganz viel von dem Herzen gesungen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Renate das Predigtthema wusste. Und das ist ganz toll und es passt zusammen. Herz über Kopf. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal diesen Titel gehört. Es ist ein Lied, was gerade rauf und runter im Radio läuft. Und der Titel dieses Liedes, Herz über Kopf, ist ja komisch, hat mich sofort angesprochen, hat mich zum Nachdenken angeregt. Wir kennen die Redensart Hals über Kopf. Sie hat sich Hals über Kopf verliebt. Er ist Hals über Kopf von Clausthal weggezogen. Er stürzt sich Hals über Kopf in die nächsten Aufgaben, ohne nachzudenken und ohne Zeit zu haben, zu reflektieren. Da passiert etwas ganz Plötzliches, Überraschendes, Unerwartetes. Oder jemand tut eben etwas ganz hastig, vielleicht auch überstürzt und nur mit wenig Überlegung. Und die Redensart, wenn wir uns das so vorstellen, Hals über Kopf, die stellt bildlich dar, wie wir in Eile voranschreiten, also wie beim Purzelbaum vorwärts schlagen und der Hals über den Kopf kommt. Hals über Kopf. Aber Herz über Kopf? Das ist ein Lied eines jungen Songwriters, kannte ich vorher auch nicht. Joris heißt er und es geht bei ihm um eine Liebesbeziehung, in der sich aber beide nicht sicher sind. Aber sie kämpfen ganz stark für diese Beziehung. Und immer wieder scheint es so zu sein, dass sie beide feststellen, eigentlich geht es nicht. Rational, also vom Kopf her, macht die Beziehung einfach keinen Sinn. Zu viele Probleme, zu viel Streit, hat das überhaupt Zukunft? Und trotzdem spüren sie immer, wie sehr sie einander brauchen, wie es ihnen gut tut, wenn sie Zeit miteinander verbringen, wenn sie miteinander reden, wenn sie miteinander lachen und auch weinen. Und der Refrain drückt dieses ständige Kämpfen aus. Und immer wenn es Zeit wird zu gehen, vergesse ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Auch wenn die Formulierung zunächst etwas fremd ist, weil sie neu ist, ich glaube, also ich zumindest kenne das sehr gut, Herz über Kopf handeln. Wie schwer ist es, wenn wir einen Freund, eine Freundin sehen oder vielleicht sogar unsere eigenen Kinder, die sich Herz über Kopf verlieben und wir schon gleich sehen, ich glaube, das geht nicht gut. Und wir schon ahnen, dass es in ein paar Wochen eigentlich eine Tragödie gibt und eigentlich viele große Elefantentränen zu weinen gibt. Und manchmal hilft gar kein Rat, gegen Herz über Kopf kommt man kaum an. Und doch fragen wir uns, wäre es nicht viel besser und weniger gefährlich, mehr Kopf, mehr aus dem Kopf heraus zu handeln, als aus vom Herzen heraus? Und da sind wir, gerade wir Deutschen, ganz besonders gut drin. Immer vom Kopf her, nie das Herz so richtig sprechen lassen. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt, Jesus sagt tatsächlich, zumindest wenn wir eine Übersetzungen wählen, die ich jetzt gewählt habe, Er sagt tatsächlich, glücklich sind die, die Herz über Kopf leben und handeln. Denn sie werden selbst mit offenen Herzen behandelt werden. Glücklich sind die, die Herz über Kopf leben und handeln, denn sie werden selbst mit offenem Herzen behandelt werden. Diese Worte finden sich in anderer Formulierung in der Bergpredigt, in der bekannten Bergpredigt. Und gleich zu Beginn in der Bergpredigt, wo es anfängt mit den Seligpreisungen. Und mit diesen Seligpreisungen, wir kennen sie alle, legt Jesus los. Er leitet deine Predigt hiermit ein. Matthäus 5, Kapitel 7 steht genau dieser Vers, um den es heute geht. Und wir haben den Urtext im Griechischen übersetzt bekommen. Im Griechischen ist das Matthäusevangelium aufgeschrieben. Und wir gehen davon aus, dass Jesus überwiegend aramäisch, also eine Form vom Hebräisch oder eine Weiterführung von Hebräisch gesprochen hat. Aber unser Text ist hier im Griechischen weitergegeben. Und so, dieser eine Vers, und heute geht es wirklich um einen Vers, können wir sehen, wie unterschiedlich der übersetzt wird. Und wir haben das ganz, vielen Dank an die Technik, ganz spontan geschafft. Ich habe die ein bisschen herausgefordert. Vielen Dank. Ein paar der Übersetzungen einmal hier oben anzuzeigen. Martin Luther, das kennen wir vielleicht sehr gut, sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. In der Guten Nachricht steht, freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Die neue Genfer Übersetzung sagt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Die Volksbibel, die letztes Mal auch hinten lag, sagt, richtig glücklich sind die Leute, die ein Herz für die Menschen haben, denen es dreckig geht, denn Gott hat auch ein Herz für sie. Und ich werde heute die Übersetzung der Basisbibel nehmen und da steht, glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Boah, was haben wir immer für eine Aufgabe? Allein dieser eine Vers kann so unterschiedlich übersetzt werden. Der eine Vers, der heute hier im Mittelpunkt stehen soll, und in den verschiedenen Übersetzungen dieses Verses deutet es darauf hin, wie unterschiedlich diese eigentlich sehr klaren Worte Jesu verstanden und interpretiert werden können. Und dieses Glücklichsein, Seligkeit ist die Einleitung aller Seligpreisungen. Und wir haben es gehört, selig sind, freuen dürfen sich, glücklich zu preisen, richtig glücklich sind, glückselig sind. Und wer die englische Version kennt, die meistverwendete englische Version, King James Version, da steht blessed are, was im Deutschen ja eher übersetzt werden würde mit gesegnet sind. Wir haben eine ganz schöne Aufgabe als Christinnen und Christen, wenn wir uns Bibeltexten nähern, wenn wir wahrnehmen, wie viele unterschiedliche Übersetzungen es gibt und wie viele unterschiedliche Schwerpunkte es durch die Übersetzung geben kann. Und wir müssen, glaube ich, feststellen, dass eine ideale Übersetzung im Deutschen eigentlich für diese Einleitung der Seligpreisung gar nicht möglich ist. Die traditionelle Übersetzung, selig sind, das ist ein Wort, was wir im Deutschen eigentlich kaum noch verwenden. Jedenfalls nicht in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Und wenn wir es verwenden, dann meint es oft etwas Jenseitiges. Also Menschen, die schon verstorben sind, mögen sie selig sein, mögen sie im Himmel sein. Das ist, wo wir dieses Wort benutzen. Und wenn wir auf der anderen Seite sagen, glücklich, dann klingt uns das für fast zu banal. Glücklich. Ja, glücklich bin ich auch, wenn ich irgendwie ein Eis schlecke. Aber was ist damit gemeint? Also eine ganz klare, eindeutige Übersetzung finden wir im Deutschen vielleicht nicht. Was aber bei den Seligpreisungen ganz klar im Fokus steht, ist, dass Jesus predigt und ruft. Er ruft die Menschen zur Nachfolge. Und in diesem Ruf zur Nachfolge verheißt er das Reich Gottes. Das ist das, womit wir diese Seligpreisungen lesen können und lesen sollten. Bei der Frage der Interpretation der ganzen Seligpreisungen kann man sich genauso streiten wie über diesen einen Vers. Und es gibt drei zentrale Richtungen. Die erste Interpretationsrichtung versteht die Seligpreisung als Zuspruch. Zuspruch der Gnade Gottes. Jesus spricht den Zuhörern und Zuhörern zu: Selig seid ihr, ihr seid glücklich, weil ich euch liebe, weil ihr in Gottes Hand seid. Ein Zuspruch. Eine zweite Richtung sagt er, die Seligpreisungen haben tatsächlich moralisch-ethische Bedeutung. Es geht darum, wie ich handeln soll in dieser Welt, ganz konkret, nicht nur als Christ im privat-persönlichen Bereich, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch politisch, auch in der Gesellschaft. Da geht es darum, das Moralische in den Vordergrund zu rücken. Und die dritte Interpretation geht ganz klar darauf, hier geht es um das Zusammensein der Gemeinde. Hier geht es darum, wie wir als Gemeinde miteinander leben. Mangel erleiden manchmal, Verzicht üben. Diese drei Richtungen gibt es. Und ich bin der Meinung, wir sollten keine der drei Richtungen gegeneinander ausspielen, sondern beim genauen Betrachtung der Seele, bei der genauen Betrachtung der Seligpreisung haben alle Interpretationsmöglichkeiten ihren Anhaltspunkt. Im Zentrum steht derjenige, der die Bergpredigt hält. Im Zentrum steht Jesus. Jesus ruft zur Nachfolge auf und Jesus verheißt das kommende Reich Gottes hier und jetzt, dass es hier und jetzt schon beginnt und dass wir so viel noch zu erwarten haben. Das ist das Entscheidende, was in den Seligpreisungen im Fokus ist. Im Vordergrund steht der Ruf in die Nachfolge. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da werden wir ganz mal gleich mal gucken, wie das uns persönlich damit geht. Nicht irgendwelche Gesetze oder Bestimmungen, wie nun ein richtiger Christ sich zu verhalten hat oder eine wirkliche Christin zu handeln hat, steht im Vordergrund, sondern erst die Einladung. Die Einladung kommt, folgt mir nach, geht den Weg mit mir. Und vertraut auf die befreiende Welt, die ich euch schenken möchte und die ganz in ganz kleinen schon hier im Leben spürbar wird. Glückselig sind die, die barmherzig sind. Wir können es vielleicht den letzten Vers nochmal anzeigen. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Gottes Ruf. Der Ruf Jesu in die Nachfolge, die Verheißung, beinhaltet Barmherzigkeit. Und wenn wir dieses deutsche Wort angucken, dann wissen wir, wer barmherzig ist, hat ein offenes Herz. Wer barmherzig ist, hat ein offenes Herz für Leidende, hat ein offenes Herz für Menschen, die in Not geraten sind, für Fremde, für Hungernde, für diejenigen, die schuldig geworden sind, für die Geplagten. Können wir anderen Menschen wirklich barmherzig gegenüber sein? Haben wir gegenüber anderen Menschen, die so ganz anders sind als wir, die anders handeln, die anders Dinge machen, die wir auch gar nicht für gut halten, immer noch ein offenes Herz? Oder wo fällt uns das ganz besonders schwer? Und es fängt wirklich schon im ganz Kleinen an. Wer im Studentenwohnheim nicht barmherzig gegenüber dem ist, der vielleicht nicht die Küche so hinterlässt, wie man das eigentlich selber wünschen würde, der wird es schwer haben mit dem Zusammenleben. Wer in der Ehe, und wir wünschen Chiara und Tobias Gottes reichen Segen dafür, wer in der Ehe schon unbarmherzig mit der Art und Weise ist, wie der Partner oder die Partnerin die Zähne putzt, der wird es schwer haben im Zusammenleben. Haben wir ein offenes Herz füreinander? Ich bin froh, dass meine Frau ziemlich barmherzig mit mir ist. sehr barmherzig mit mir ist. Und vor allen Dingen dann barmherzig mit mir ist, wenn ich selber mit mir nicht barmherzig bin. Wenn eine grundsätzliche Barmherzigkeit nicht vorhanden ist in den kleinen Dingen, dann wird es schwer, in den entscheidenden Dingen die Barmherzigkeit zu finden. Aber wenn wir über diese Barmherzigkeit und über das offene Herz nachdenken, dann beginnt dies tatsächlich mit der Frage, wie wir uns selbst eigentlich wahrnehmen. Wer sein Herz für andere öffnet, muss vorher auch sein Herz für sich selbst öffnen. Und fragen wir uns mal ganz ehrlich, können wir uns selbst gegenüber durchgehend barmherzig sein? Ich glaube, in unserer Zeit, nicht nur als Christinnen und Christen, ich glaube, in der Gesellschaft ist das die eine ziemlich entscheidende Frage. Können wir uns selbst gegenüber barmherzig sein? Bist du dir selbst gegenüber barmherzig in deinem Leben, in den Beziehungen, in denen du stehst, in der Familie, unter deinen Freunden, bei der Arbeit? Wir haben oft sehr hohe Ansprüche und Erwartungen an uns selbst. Schnell und gut studieren. Möglichst gut und schnell die Prüfungen schaffen. Ein guter Ehemann sein, eine gute Ehefrau sein. Eltern sein, die möglichst alles richtig machen. Wir haben ein kleines Kind und es fängt schon jetzt an, dass man jeden Schritt genau überlegt, machen wir das auch richtig und bloß keine Fehler machen, aber die Fehler machen wir ständig. Einen guten und fitten Körper haben. Wir kennen das Schönheitsideal unserer Gesellschaft. Und was für uns manchmal ganz besonders geht, mit allen Anstrengungen, manchmal ganz verkrampft, ein richtig guter und frommer Christ sein. Und wenn wir genau hinschauen, wenn wir so die Einstellung haben, hat das gleich was mit Biegen und Brechen zu tun. Ist es nicht so, dass ich oft viel zu viel von mir selbst erwarte? Dass ich auch noch so viel erwarte, dass ich meine Erwartung, die ich an mir selber habe, in andere hineinstecke? Also meine, dass die anderen auch diese Erwartung an mich haben und dann werden die Erwartungen noch viel, viel größer. Und ich begebe mich in dieses Hamsterrad der Erwartungen. Das betrifft meine Haltung, das betrifft meinen Glauben, das betrifft meine Leistungsfähigkeit, das betrifft eigentlich ganz viele Bereiche in unserem Leben. Und die heutige Arbeitswelt ist tatsächlich so aufgebaut, dass sie sich sogar dieses Phänomen zum Großteil zunutze macht. In vielen Bereichen, viele von euch kennen das sicher, es gibt viele Arbeitsverträge, die nicht mal an festgelegte Arbeitszeiten gebunden sind, sondern es geht darum, Aufgaben und Projekte so gut es geht und so schnell es geht zu erledigen. Ich habe das so ein bisschen rausgehört bei dir, Ella, und die Gespräche kenne ich auch bei dir. Und wir wollen auch natürlich perfekt sein und es wird auch erwartet, dass wir perfekt sind, aber möglichst gestern schon die Aufgaben erledigt haben. Wie man dahin kommt, das wird von dem Arbeitgeber auf mich selbst gelegt. Ich bin derjenige, der das zu beantworten und zu bearbeiten hat. Schülerinnen und Schüler merken das in der Schule, dass es nur noch darum geht, zu funktionieren und Leistung zu erbringen. Ich merke das in meinem Teenie-Kreis, wir reden da ganz viel drüber und manchmal finden wir keinen Termin darüber zu reden, weil die andere Sache ruft. Und schon kommen die eigenen Erwartungen ins Spiel, mit denen wir immer funktionieren. Und das hat zur Konsequenz, und das beobachte ich wirklich, wir sind uns selbst gegenüber so unbarmherzig geworden. Eine Welt, die allein auf Leistung, Effizienz und schnellen Erfolg aufgebaut hat, ist eine unbarmherzige Welt. Und manchmal ist das Problem, dass wir Christen und Christen uns da schnell anpassten. Obwohl unser Herr Jesus Christus uns die Barmherzigkeit immer wieder zuspricht und wir von der von dem unendlichen Erbarmen, von dem grenzenlosen Erbarmen gesungen haben. Nehmen wir das auch an? Wir haben hohe Erwartungen an unsere Frömmigkeit, sodass wir oft nicht mehr auf die Liebe Gottes schauen, sondern auf die eigenen Leistungen schauen, wie wir das schaffen. Wir haben hohe Erwartungen an unser Gemeindeleben. Und manchmal ganz unbewusst, wer oder was da im Wege steht, kann nicht mehr dazugehören, wird unbarmherzig aus dem Weg geräumt. Und wir kennen diese Sätze, ich kenne das auch aus unserer Konferenzdiskussion, wo es oft um Finanzen geht und um die Zukunft der Kirche, um die Frage, wie geht es weiter mit den Gemeinden. Und dann treten Leute auf und ich kann auch irgendwo die Berechtigung da finden, aber ich wehre mich auch dagegen. Nur wo viel Geld in der Kollekte zusammenkommt, liegt der Segen Gottes. Nur wo Gemeinde wächst, ist Gottes Wirken spürbar. Aber ist Gottes Wirken nicht viel mehr in den kleinen Dingen spürbar? In ganz anderen Dingen auch spürbar, wie wir es von den Zeugnissen vorhin gehört haben? Aber wir lassen uns manchmal in dieses Denken hineinziehen. Sind wir uns selber gegenüber barmherzig? Haben wir für uns selbst ein offenes Herz? Und überleg mal ganz persönlich, wo bist du unbarmherzig gegenüber dir selbst? Warum ist das so? Welche Erwartung hast du an dich selbst? Wo projizierst du Erwartungen in andere Menschen hinein, die wiederum an dich selbst, auf dich selbst zukommen? Jesus Christus spricht uns zu: Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Ruf und Verheißung zugleich. Weil Gott uns in Jesus Christus in einer so unfassbaren Barmherzigkeit begegnet und immer wieder neu begegnen möchte. Deshalb sind wir befreit, barmherzig gegenüber uns selbst zu sein. Weil er ein offenes Herz für uns hat, können wir uns verändern. Und lassen wir uns das zusagen, weil Gott uns in seinem Sohn so unfassbar liebt, sei barmherzig zu dir selbst. Vielleicht ist das eine der Aussagen, die wir in der kommenden Woche, wenn wir wieder in diese Situation geraten kommen, dass dieser unbewusste Druck wieder da ist, die eigenen Erwartungen wieder uns überfrachten, dass wir immer wieder uns sagen können, Gott liebt mich und deshalb darf ich mir selbst gegenüber barmherzig sein. Gott liebt mich und befreit mich. Das offene Herz mir selbst gegenüber hängt unmittelbar mit dem offenen Herz für den anderen Menschen neben mir zusammen. Indem ich darauf verzichte, in aller Härte aus mir etwas zu machen, etwas zu erreichen, öffnet sich das Herz für mich und für andere. Und vielleicht für ganz andere Wege, die ich vorher nie erahnt habe. Weil ich nicht mit Druck und Verkrampfung in den Leistungen hängen bleibe, die ich mir selber zustelle. Indem ich mich von dem Druck befreien lasse, ständig jemand zu sein, der oder die ich gar nicht bin, lasse ich auch mein Herz für den Menschen neben mir offen sein. Und jetzt wieder die Frage, habe ich ein offenes Herz für die Menschen, die ganz anders sind als ich? Die Dinge machen, die ich nicht gut finde, die ich nicht tolerieren kann und die ich vielleicht auch gar nicht mit meinem Glauben zusammen verbinden kann. Kann ich ein offenes Herz haben, ohne zu verschweigen und ohne mich hinein zu verpressen zu lassen, was ich nicht gut und nicht richtig finde. Das wird oft verwechselt. Es wird oft verwechselt, dass wir sagen, wir müssen barmherzig sein und dann auch alles tolerieren, was der andere macht. Darum geht's nicht. Ein offenes Herz guckt genau hin. Ein offenes Herz ist ganz nah bei einem anderen Menschen. Jesus ist dann ein so großes Vorbild. Und die Leute haben sich darüber aufgeregt. Er war mit den Zöllnern unterwegs. Er war mit den Menschen unterwegs, die ausgegrenzt waren aus der Gesellschaft. Wo alle dachten, wenn du mit denen in Berührung kommst, dann geht's dir richtig schlecht. Jesus war bei ihnen, weil er ein offenes Herz hatte. Weil er erfüllt war mit dieser Barmherzigkeit, die er uns schenken möchte. Weil er dadurch die Menschen verändern konnte, weil er eben das offene Herz hatte. Jesus sucht die Kranken, die Schwachen, die Verlorenen und die Sünder, weil er ein offenes Herz hat. Und ein offenes Herz weist auf die verändernde Kraft des Reiches Gottes, weist auf das, was Gott uns schenken möchte. Bin ich, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nicht nur in der Allgemeingesellschaft, bin ich mit Christinnen und Christen, die ganz anders glauben als ich, barmherzig? Habe ich ein offenes Herz und ein offenes Ohr? Viele haben Angst vor der Ökumene. Ja, und die Ökumene hat auch manchmal falsche Schritte gewagt und hat das vielleicht auch begründen lassen. Es bedeutet natürlich eine Gemeinschaft mit anderen Kirchen, die ein anderes Verständnis in bestimmten Dingen haben, die andere Interpretationen haben. Und trotzdem ist es immer wieder die Suche nach der Einheit. Und das Wissen, in Jesus Christus sind wir eins. Und dann können wir mit offenen Herzen miteinander ins Gespräch kommen. Dann können wir mit offenen Herzen aufeinander zugehen, barmherzig sein, uns austauschen, das Geschenk der anderen entdecken. Ich merke das immer wieder, dieses reiche Geschenk des Lobpreises, dieses reiche Geschenk der Nähe zum Heiligen Geist ist das, was ich bei euch immer entdecke. Und das ist ein reiches Geschenk, das ich mitnehmen kann und das mich auch verändern kann. Interessant ist, früher, und in manchen Orten wird das immer noch praktiziert, das jüdische Lernen funktioniert so, dass zwei Menschen miteinander unterwegs sind und der Rabbi gibt die ersten Impulse und dann sind zwei gleichaltrige Menschen miteinander unterwegs und sie lernen so, dass sie einander Fragen stellen und versuchen miteinander diese Fragen zu beantworten und zu klären. Das heißt, in dem Lernen, in dem gemeinsam unterwegs sein, und das sind oft Lebenspartner, mit denen man später noch ganz viel Kontakt hat, ist das offene Herz da. Bin ich barmherzig mit meinen Geschwistern in der Gemeinde? Kann ich akzeptieren, dass selbst in meiner Gemeinde Menschen anders ticken als ich? Kann ich offenen Herzen auf andere zugehen, die andere Konsequenzen ziehen im Glauben? Ich habe von euren Gemeindeforen gehört. Und das ist eine wunderbare und ich finde sehr vorbildliche Möglichkeit, miteinander barmherzig zu sein, miteinander im Gespräch zu sein, miteinander aufeinander zu hören, auch wenn es manchmal Streit gibt und unterschiedliche Meinungen gibt. Die eigene Sicht äußern zu dürfen, den anderen verstehen zu lernen, gemeinsam zu schauen, wie es weitergeht. Jesus sagt, glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Lasst uns diesen Ruf und diese Verheißung Jesu leben und glauben lernen, dass wir barmherzig mit uns selber sind und so barmherzig auf andere zugehen können. Und Jesus meint es ernst. Nicht so, wie das Lied es sagt, aber Jesus meint es ernst. Lebt und handelt Herz über Kopf. Lebt und handelt Herz über Kopf. Jetzt denken wir gleich wieder, oh, das ist gefährlich. Denn er begegnet uns auch so. Und Herz über Kopf zu leben, bedeutet nie ohne Verstand zu leben. Davor haben wir ja immer Angst. Im Sprachgebrauch der hebräischen Bibel, des Alten Testaments, ist das Herz das Zentrum des menschlichen Wollens, des menschlichen Denkens, des menschlichen Fühlens. Es ist das Zentrum des Menschen überhaupt. Der Kopf war da noch nicht so im Fokus. Herz über Kopf. In dieser Berufung und Verheißung möchte ich leben und glauben. Und möchte ich euch auch einladen, immer so unterwegs zu sein. Mit euch selbst, mit den anderen neben mir und vor allen Dingen in der befreienden und Jesu Christi. Und so dürfen wir wirklich annehmen, der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft und er bewahre uns unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.